Ach, der Heilige Geist hat heute schon so gesprochen durch die Texte im Lobpreis, die gesungen worden sind, und durch Eindrücke, durch Zeugnisse, so vieles. Eigentlich könnte man hier schon Amen sagen, weil schon so viel gesprochen wurde. Und wenn wir das ins Herz fallen lassen würden, alles das, was wir heute Morgen gehört und gesungen haben, und wenn das zur Erkenntnis und zur Frucht kommen würde in unserem Herzen, dann hätten wir heute einen guten Gottesdienst gehabt, wo wir viel mitnehmen haben können. Genau. Aber ich habe auch noch was mitgebracht. Und ich hoffe, das dient ergänzend zu all dem, was der Heilige Geist heute Morgen schon an Boden vorbereitet hat. Ich möchte am Anfang erstmal noch mal kurz Danke sagen. Als ich heute Morgen hier reingekommen bin, habe ich erstmal gestaunt, wie gut es hier gerochen hat und wie schön sauber es hier ist. Also von Herzen danke für alle, genau, für alle, die hier geputzt haben. Ich sehe keinen Sahara-Staub mehr an den Fenstern und die Räume überall, die Toiletten und so weiter, waren schon lange nicht mehr so sauber. Von Herzen danke für alle, die sich da investiert haben. Das ist so wichtig und einfach so wertvoll. Dankeschön. Palmsonntag ist heute. Anne-Rose hat's verraten. Ich habe am Anfang der Woche gedacht, was ist dran, heute zu predigen? Und Anna hat zu mir gesagt, das ist doch Palmsonntag. Ich so, ach stimmt, ja. Ja, das ändert ja alles. Und wir gucken uns am Anfang einen Videoclip an, wo wir das nochmal sehen, wie Jesus eingezogen ist nach Jerusalem.
Schon bald gehen wir nach Jerusalem. Jerusalem, es ist zu früh.
Song, wie man spinnt. Heute kannst du nichts dafür. Schon.
Schon bald gehen wir nach Jerusalem. Jerusalem, es ist zu früh.
Und zu gefährlich. So weit sind wir nicht.
Judas, wieso sind wir alle hier? Um den leichten Weg zu gehen? Wir müssen die Botschaft nach Jerusalem bringen. Direkt in das Herz der Macht.
Tausende waren auf dem Weg dorthin wegen des Pessachfestes.
Ist er jetzt?
Er ist gerade in der Stadt angekommen. Auf einem Esel.
Seht ihr, euer König kommt zu euch. Rechtschaffend und siegreich. Demütig reitet er auf einem Esel. Und wo will er hin?
Zum Tempel.
Der König ist gekommen! Der König ist gekommen! Der Messias!
Das ist Barabbas.
Der Messias! König von Israel! Wieso hast du uns nicht erlöst? Befreie uns von der Herrschaft der Römer!
Wir kommen in Frieden, Barabbas.
Aus dem
zur
Weg.
Seite!
Aus dem Weg!
Ich finde, dass dieser Clip einen guten Eindruck von dem gibt, was an diesem Tag so los war, wie es ungefähr hätte aussehen können damals. Jesus, er reitet ein nach Jerusalem und die Menschen, sie haben ihm zugejubelt. Und Jesus hatte an diesem Tag einen großen Fanclub gehabt. Viele Bewunderer, viele, die sich gefreut haben, dass er kommt und dass er einreitet. Wir haben das gesehen mit diesen Palmzweigen, wie sie voller Begeisterung damit gewedelt haben, wie sie die vor ihm niedergeworfen haben. Und das war die Art und Weise, wie damals nur ein König empfangen wurde. Das war Brauch und Sitte zur damaligen Zeit. Palmen wurden damals als heilige Bäume verehrt. Und sie standen sinnbildlich für das Leben, den Sieg und insbesondere auch für die Unabhängigkeit und für den siegreichen König. Und das ist das, was die Menschen gefeiert haben. Der König, der versprochene Messias, der, auf den wir so lange warten, er kommt. Und sie rufen ihm zu: Hosianna, gepriesen sei der Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und Hosianna ist hebräisch und bedeutet, hilf doch, hilf doch. Ein Ausruf aus tiefstem Herzen, hilf doch. Und allein dieser Aspekt berührt mich schon sehr. Dieser Ruf, der aus tiefstem Herzen kommt, aus der Not heraus. Wir sehen das in diesem Clip. Sehr schön, wie da beides dargestellt ist. Zum einen dieser Einzug, diese Freude, wie Petrus den Esel führt, wie er sich freut, wie alle jubeln und wie der König gepriesen wird. Aber auf der anderen Seite auch die Römer, die Soldaten, die Unterdrückung, die lauernde Gefahr. Und es kommt hier beides in diesem Clip durch. Die Menschen sehnten sich nach Rettung. Sie sehnten sich nach dem, der sie aus ihrer Not heraus befreit. Und in diesem Ausruf, hilf doch, da finde ich zwei Aspekte schon mal richtig gut. Richtig und gut, richtig gut. Zum einen die Erkenntnis, ja, ich brauche Hilfe. Und zum anderen der Ort, an dem sie Hilfe suchen. Die Person, von dem sie Hilfe erwarten, nämlich von Jesus. Diese beiden Dinge sind ganz wichtig und ganz entscheidend. Ich möchte es ein bisschen näher ausführen. Zum Ersten die Erkenntnis, ich brauche Hilfe. Das alleine ist schon nicht selbstverständlich, weil das kostet ganz schön Überwindung von unserem Ego, von unserem Stolz zuzugeben, ja, ich brauche Hilfe. Zuzulassen, dass jemand anderes mir hilft. Zuzulassen, dass ich was von mir abgebe und dass ich zugebe, ja, ich kann mich da nicht alleine rauskämpfen. Ja, ich kann mich da nicht alleine rausboxen. Uns Männern fällt es ganz besonders schwer. Wir wollen doch alles im Griff haben. Wir wollen es doch alleine schaffen. Wir wollen doch selber groß sein. So, das ist bei den Kindern auch so. Am Anfang brauchen sie Hilfe, aber dann, wenn sie älter werden, dann kommt immer oft dieses alleine, alleine. Dieser Wunsch, groß zu sein. Alles alleine zu schaffen, alles alleine zu machen. Und wenn man es alleine schafft, dann ist man groß. Und das nehmen wir mit. Selber groß. Zu erkennen, ich bin an dem Punkt, wo ich es alleine nicht mehr im Griff habe. Wo es mir durch die Finger gleitet. Wo mir Unsicherheiten wegbrechen. Und da zu erkennen, ich brauche die Hilfe. Das ist so entscheidend und so wichtig. Und ich glaube, wenn wir diesen Aspekt verstanden haben, und das hatten die Menschen damals, dann ist es schon die halbe Miete. Jakobus 4, 6 bis 8 heißt es, Gott, er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Da stecken so viele Verheißungen drin. Ja, es ist möglich, dem Teufel zu widerstehen. Das wäre jetzt eine ganz andere Predigt. Aber es ist schön, es nochmal zu hören. Es ist möglich. Sogar so auf eine gute Art und Weise, dass der Teufel sogar vor uns flieht. Aber es beginnt damit zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ich suche die Hilfe, und das ist der zweite Aspekt, ich suche die Hilfe am richtigen Ort. Das steckt hier schon mit drin in diesem Jakobus. Naht euch zu Gott, so naht er sich auch euch. Der 121. Psalm, der heute Morgen schon in dem, was der Benji gesagt hat, angeklungen ist, der drückt das nochmal so schön, der bringt es nochmal so schön zum Ausdruck. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt diesen Ort der Hilfe. Dieser Blick zu den Bergen, woher kommt sie denn? Wer hilft mir denn jetzt in dieser Situation? Wer hilft mir denn jetzt in dieser Bedrängnis? Und dann die Erkenntnis, sie kommt von meinem Herrn. Und diese beiden Aspekte sind gut und richtig. Aber es gab ein Problem dabei. Die Menschen damals, sie hatten eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie denn dieser Jesus helfen sollte. Geht es uns nicht ganz oft genauso? Wir stecken in unseren Sorgen, in unseren Problemen und wir wissen, ja, Gott könnte mir ja helfen. Und wir haben ganz konkrete Vorstellungen, was Gott jetzt tun sollte. Das würde mir jetzt helfen. Und wir versteifen uns auf diese Vorstellung, so muss Gott helfen. Und wenn das nicht geschieht, was passiert dann? Bringt es uns von Gott weg? Sind wir enttäuscht? Wenn er nicht unsere Erwartungen erfüllt, verpassen wir dann nicht den Weg, die Rettung und die Lösung, die er eigentlich für uns vorbereitet hat. Das, was er eigentlich tun wollte. Das Problem damals von den Juden war offensichtlich, wir haben es in dem Clip gesehen, die Unterdrückung durch die Römer. Ihre Städte waren von den Römern besetzt, überall standen da Soldaten rum, keinerlei Freiheit. Und sie sehnten sich nach einem König, nach einem eigenen König, nach einem politischen Führer, nach einem Kriegshelden. Nach einem, der kommt, der sie befreit, der das Schwert nimmt und der da einmal Tabula Rasa-mäßig durchfegt und die Römer rausschmeißt. Das haben sie erwartet. Und Jesus, er kommt und er reitet ein in diese Stadt auf einem Esel. Sie haben noch gejubelt, aber das kam manchen doch schon komisch vor. Ein König, der zeigen wollte, wer er ist, der seine Stellung sichtbar machen wollte, der hätte sich doch das allerbeste Pferd des ganzen Landes kommen lassen. Geschmückt und groß und prächtig. Aber was macht Jesus? Jesus, er nimmt hier den nächstbesten Esel. im wahrsten Sinne des Wortes. Anne Rose hat die Geschichte heute Morgen gelesen. Und Jesus, er tut es ganz bewusst, natürlich tut er das. Alles, was Jesus getan hat auf dieser Welt, hatte es einen Grund und hatte einen Sinn. Jesus hat nichts gemacht, was er einfach mal so gemacht hat. Alles, was er tat, tat er aus einem ganz bestimmten Grund und es hatte auch einen ganz bestimmten Sinn. Aber oft haben diese Taten von Jesus sehr stark polarisiert. Hier genauso. Es, was er hier getan hat, hat polarisiert und nebenbei erfüllt er hier auch noch so kurz mal eine Prophezeiung vom Alten Testament. Anne Rose hat es gelesen. Ich möchte es noch mal kurz sagen. Sacharja 9, Vers 9. Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König, er kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und er reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zum Ende der Erde erstrecken. Dieser Esel, das war ein Sinnbild für eines gewaltlosen Friedenkönigs und auch ein Sinnbild für Bescheidenheit. Jesus hat sich stets dem Willen des Vaters untergeordnet. Er hat gesagt, ich tue nichts aus mir selbst heraus. Alles, was ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Also er hat sich nicht, er hätte es gekonnt, oder? Wenn sich jemand hätte in den Vordergrund drängen dürfen, wäre das doch Jesus gewesen. Aber er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet und hat seinen Blick immer auf den Vater gelenkt. Wenn wir in die Geschichte gucken, wenn wir die Vergangenheit betrachten, dann sehen wir, dass das über viele Jahrhunderte viele Menschen nicht verstanden haben, was Jesus hier zeigen wollte, was Jesus hier vorleben wollte. Wenn wir an die Kreuzzüge denken, wo Menschen überzeugt davon waren, wir befreien Jerusalem mit dem Schwert, Gott will es. Und wenn wir in dieser Schlacht sterben, reiten wir direkt ins Paradies. Das ist nicht das, was Gott wollte. Und ist es nicht so, dass das auch heute wieder ganz neu in unsere Zeit hineinspricht? Wie oft gab es Menschen und Herrscher, die versucht haben, Jesus zu benutzen, um ihre Sache zu rechtfertigen, um ihre Sache zu legitimieren? Wie oft wurde schon Jesus für irgendwelche politischen Ziele missbraucht? Und wie schnell werden wir auch davon gepackt, dass wir Feindbilder im Kopf haben? In Neubrandenburg haben wir ein paar junge Männer kennengelernt, die es waren Nazis, ja. Und die haben sich bekehrt, denen ist Jesus richtig begegnet und hat ihr Herz verändert. Der eine ist dann in die Lehre von dem Altenpfleger gegangen und so, und es war richtig gut. Also der im Gefängnis hat er eine Bibel geschenkt bekommen von einem katholischen Pfarrer, und der hat ihm das um die Ohren geschmissen, hat gelesen in der Bibel und hat dann sein Leben Jesus gegeben. Und es war richtig gut, er hat einen richtig guten Weg genommen. Und dann, als die erste Flüchtlingskrise kam, vor ein paar Jahren, da ist er leider wieder in diese alten Denkmuster zurückgefallen und hat gedacht, die sind Flüchtlinge und wir müssen dagegen und das kann nicht sein. Und da ist der ganze Hass wieder hochgekocht. Und so schnell ist man da wieder am Kippen und an einem falschen Punkt. Putin hat sich segnen lassen für seinen heiligen Krieg vom Papst, vom Bischof, vom Oberhaupt von der russisch-orthodoxen Kirche. Es ist furchtbar und es ist falsch, was da geschieht. Aber genauso falsch ist es, Russland als unser Feindbild zu betrachten. Johannes Hartl hat diesen Aufruf gegeben zum Gebet und ich fand es sehr, sehr gut und sehr bezeichnend, was er da gesagt hat. Er hat klar und deutlich gemacht, wir können nicht Böses mit Bösem begegnen. Es gibt Als der Jüngling zu Jesus kommt und ihn fragt, was ist das größte Gebot, da sagt Gott ihm, das größte Gebot ist, liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das Erste, Gott zu lieben. Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Und das zweite Gebot, sagt Jesus, ist ihm aber gleichwertig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist ein Wechselspiel. Wenn wir uns nicht lieben, wird es schwierig, den anderen zu lieben. Wenn wir den anderen nicht lieben, wenn wir Feindbilder im Kopf haben, wie sollen wir Gott lieben? Wenn wir andere nicht lieben können. Und unser Nächster, da gibt es auch verschiedene Beispiele in der Bibel, das wird heute zu weit führen, wer ist unser Nächster? Die Menschen in der Ukraine, die unsere Hilfe brauchen, ja. Und es ist gut, dass wir Solidarität haben für die Ukraine, dass wir helfen, wo wir können, dass wir diese Transporte haben, die so gut sind und dass wir geben, was wir können. Aber genauso ist auch, sind auch die Russen nicht unsere Feinde. Auch sie sind unsere Nächsten. Und das genau hat Johannes Hartl ja auch so gut ausgeführt. Unsere Aufgabe ist es, als Christen dafür zu beten, für Frieden zu beten. Jesus reitet auf einem Esel da rein und nicht mit einem Schlachtross. Wir sollen dafür beten, dass Putin und das Russland umkehren und dass Gott Herzen verändert. Und Gott kann Herzen verändern. Er hat aus dem Saulus einen Paulus gemacht. Es ist möglich. Und das ist unsere Aufgabe. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da war schon eine Situation, wo eine atomare Katastrophe eigentlich unausweichlich schien, wo es auch so hochgekocht ist wie jetzt. Und dann gab es tatsächlich Versöhnung. Und das war schon bezeichnend. Zum Beispiel zwischen Deutschland und Polen gab es Versöhnung. Das hat Johannes Hartl in seinem Video auch gesagt. Dies geschah vor allem durch das Gebet. Angefangen mit der Solidarność-Bewegung, die friedlich auf den Straßen demonstriert haben und die auf der Straße gesungen haben und gebetet haben. Das ist Wahnsinn. Ein Beamter der Regierung hat damals gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und auf Gebete. Und wir müssen uns wieder neu bewusst machen, welche Kraft und welche Macht das Gebet hat. Dass unsere Gebete nicht an der Zimmerdecke kleben bleiben, sondern dass Gebete Herzen verändern, dass Gebete Menschen zur Umkehr bringt und dass Gebete den Himmel öffnet und dass Gebet den Arm Gottes bewegt. Jesus hat die Römer damals nicht als Feindbild gesehen, obwohl sie ihn nachher gekreuzigt haben, sondern er hat auch den Römern Rettung gebracht. Und er reitet nach Jerusalem auf dem Esel. Keine Panik, ich komme zurück zu dieser Geschichte. Jesus, er bringt es hier zum Ausdruck. Ja, ich bin König. Aber nicht der politische König, den ihr ersehnt. Ja, ich bin Befreier. Aber ich bin hier, um dein Herz zu befreien. Um deine Seele zu befreien. Von der Unterdrückung durch die Macht der Sünde. Von der Unterdrückung durch das, was dir das ewige Leben raubt. Jesus, er ist der, der Rettung bringt. Das haben sie richtig verstanden, aber auf eine andere Art und Weise. Ich muss an die vier Freunde denken, die das Dach abdecken und den gelähmten Mann vor Jesus niederlassen. Und Jesus und alle warten jetzt gespannt. Hat Jesus Vollmacht, Wunder zu tun? Was passiert? Was geschieht? Und Jesus, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Erstmal soweit. Und ja, das hat auch polarisiert. Ja, das kann ja jeder behaupten. Ja, wer ist das? Ja, was soll das? Und dann sagt Jesus, aber da ist, dass ihr seht, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, so gibt es das andere noch dazu, so als Bonus. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er wird geheilt. Aber das Wichtige hier an dieser Stelle war offensichtlich die Sündenvergebung. dass Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt wird. Das war das Wichtige. Jeder hätte doch gedacht hier, ja gut, was der Mann braucht, ist offensichtlich. Der muss wieder laufen können. Das ist wichtig. Die Menschen damals haben gedacht, ja, was ist das, was wir brauchen? Was ist wichtig? Ja, die Befreiung von der Unterdrückung der Römer. Wir wissen so schnell, welche Hilfe wir jetzt brauchen. Aber das wirklich Wichtige hier war die Vergebung der Sünden von diesem Mann. Und das andere gab es als Bonus dazu. Und so ein Fokus ist wichtig, worum es Jesus geht. Ich sagte vorhin, Hosianna bedeutet, hilf doch. Es gibt im Hebräischen noch ein anderes Wort, was diesem Wort sehr ähnlich ist, nämlich das Wort Hosanna. Und in Hosanna, da steckt neben Hosianna noch Jeshua drin und das bedeutet, Jahwe ist Rettung. Gott ist unsere Rettung. Gott rettet, das tut er, das hat er getan für uns am Kreuz. Aber viele Fans, die ihn an diesem Tag zugejubelt haben, die haben das nicht verstanden. Das sehen wir darin, weil viele von denen, die da gejubelt haben, 4 Tage später schon geschrien haben, kreuzigt ihn. Und genau das ist es, was einen Fan oder was einen Bewunderer von dem Nachfolger oder von dem Jünger unterscheidet. Im Deutschen kann man das noch so gebrauchen, dieses Wort Nachfolger. Im Englischen hat sich das gewandelt. Das Wort Follower bedeutet längst nicht mehr das, was es mal bedeutet hat. Du kannst heute mal dem followen und wenn der irgendwas Komisches sagt, dann kannst du ihn wieder Dave followen und so weiter. Und dann kannst du mal den Leuten eine Zeit lang danach folgen, eine Zeit lang danach folgen. Aber es gibt dieses andere Wort, Benji und ich haben uns drüber unterhalten, die Tage im Englischen, dieses Wort Disciples. Und das drückt diese ganze Tiefe aus von Jüngerschaft, von Nachfolge. Im Deutschen können wir es noch nehmen, dieses Wort. Und da kurz ein paar wenige Aspekte. Was ist ein Fan? Ein Fan ist ein enthusiastischer Bewunderer. Aber Enthusiasmus kann in einem Moment da sein und im anderen Moment verfliegen. Ich weiß noch, Europameisterschaft 2008, meine Freunde haben gesagt, komm, wir werden das Finale gewinnen und es ist wichtig, ich war damals auf der Bibelschule, komm runter, wir wollen das mit dir gemeinsam erleben und das mit dir gemeinsam feiern und so. Ich habe gesagt, das ist aber aufwendig, weil ich komme dann ja nicht mehr zurück, das ist sonntags, montags muss ich auf die Bibelschule zurück und so. Hey, jetzt kommst du, wir wollen das gemeinsam erleben. Und dann die Fans und der Enthusiasmus und wir gewinnen dieses Finale und wir haben es leider verloren. Und ich bin dann mit einem Nachtzug zurückgefahren und saß dann zwischen lauter betröppelten Fans, die nicht ihre Fahne noch dabei hatten, aber sie nicht mehr geschwenkt haben. Trauerstimmung in diesem Zugabteil. Und ich kam auf der Bibelschule an, irgendwie eine halbe Stunde vorm Unterricht, bin duschen gegangen, habe mir meine Fahnen vom Gesicht gewischt, habe mich umgezogen und dann saß ich pünktlich um 8 wieder im Unterricht und Fußball war in dem Moment kein Thema mehr. So oft ist es bei einem Fan so. Du kannst von einem Moment begeistert sein und dann wirst du enttäuscht, weil nicht das geschieht, was du erwartet hast, weil deine Erwartungen enttäuscht worden sind. Und dann ist man nicht mehr so begeistert und man wendet sich ab. Gut, vielleicht sagen manche von euch, naja, so, es gibt ja diese hartgesottenen Fans, so, auch wenn ihr Verein schon 10-mal abgestiegen ist, wir bleiben trotzdem dran, wir bleiben trotzdem verbunden, wir gehen doch alles durch, egal was passiert. Aber ganz ehrlich, das ist die Ausnahme. Warum sind denn so viele Fans vom FC Bayern München? Obwohl sie mit München gar nichts zu tun haben. Ja, weil es doch mehr Spaß macht, einen Verein zu feiern, der gewinnt, als einer, der ständig verliert, oder? Der bekannte und dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard hat Folgendes gesagt. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger aber, sie verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesus. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Und der Nachfolger fragt, was hat Jesus von mir? Ich finde, da steckt so viel drin und da könnte man schon so viel noch weiter predigen. Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal von Jesus. Ich habe mich entschieden, mit Jesus zu gehen, egal was kommt, vorbehaltlos. Ich bleibe bei Jesus. In Johannes 6, Vers 66 bis 69, da war auch so eine Situation. Jesus hat davon gesprochen, wer nicht mein Leib isst, wer nicht mein Blut trinkt, der kann mit mir keine echte Gemeinschaft haben. Und das haben die Menschen nicht verstanden. Um was ging es hier, Jesus? Ihm ging es darum, nicht nur so ein bisschen Fan von ihm zu sein, sondern komplett ganze Sache mit ihm zu machen. Fleisch essen, Blut. Das drückt die tiefste Verbundenheit aus, die wir zu Jesus haben können. Zu sagen, ich treffe diese Entscheidung für Jesus mit allem, was ich bin. Und Jesus und ich werden eins. Jesus und ich sind verbunden. Einen Herrschaftswechsel, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und viele haben das nicht verstanden. Und da heißt es hier, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Das hat Jesus immer wieder erlebt, sogar Jesus. Das tröstet mich, wenn ich das erlebe, dass Menschen weggehen, wenn ich schlecht gepredigt habe und meine Bewunderer verschwinden. Jesus hat Menschen verloren. Sogar Jesus. Wollt ihr, und Jesus, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus wollte nicht Fans haben, er wollte Nachfolger haben. Er wollte echte Herzensbeziehungen. Egal was kommt, Christina hat heute Morgen diesen Vers mit dem Anker gelesen und das drückt genau das aus. An dem Clip am Anfang haben wir es gesehen, dass es für die Jünger gar nicht leicht war. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Wir haben oft diese Stelle vor uns, wo alle wedeln und jubeln und denken, juhu. Aber wir vergessen, dass das für die Jünger eine Herausforderung war, weil sie wussten, wir gehen ins Zentrum der Macht. Wir gehen da, wo Rom am stärksten ist. Das sind Herausforderungen. Petrus sagt in dem Clip, ja, sind wir etwa Jesus nachgefolgt, um den leichten Weg zu gehen? Nein, wir sind Jesus nachgefolgt, um überall dorthin zu gehen, er sich offenbaren möchte. Und das ist dieser Anker, der uns nicht loslässt, auch in schwierigen Zeiten, der uns durchträgt. Und manchmal, da versuchen wir das. Ich bin Jünger. Ich gebe alles für dich. Petrus hat auch gesagt, Jesus, egal was passiert, ich weiche nicht von deiner Seite. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Er wollte das. Er wollte das von ganzem Herzen. Und dann hat er ihn dreimal verleugnet. Es passieren Fehler. Wir machen Dinge falsch. Wir kriegen es nicht hin. Und manchmal, und da schließe ich den Bogen zurück zu dem, was Anne Rose gesagt hat, manchmal fühlen wir uns wie der größte Esel. Aber die gute Nachricht heute Morgen ist, Jesus kann und will und wird Esel gebrauchen. So schön diese Geschichte, wie Jesus sagt, holt diesen Esel, bindet ihn los, ich brauche ihn. Und Jesus, er braucht dich heute Morgen. Und die Frage ist, willst du Schlachtross sein oder Esel? Wir haben in den Kindern Rapunzel geguckt und da gibt es Maximus, das ist so ein ganz edles Schlachtross. Das ist stolz und edel und hey, wenn das durch die Gegend reitet, ich glaube, da fällt niemand mehr der Reiter auf. Weil das zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich für die Disney-Fans. Wenn du dir aussuchen kannst, willst du Maximus des Schlachtross sein oder lieber der Esel von Shrek? Wahrscheinlich würden die meisten das Schlachtross wählen. Aber es geht darum, es geht nicht um unser Ansehen unserer Person, sondern es geht darum, dass wir wie dieser Esel Jesus tragen und dass wir Jesus dorthin bringen, wo er sich verherrlichen möchte. Nichts anderes ist Salz und Licht sein. Dass wir Jesus dorthin bringen, dass wir den König der Könige dorthin bringen, dorthin tragen, wo er sich verherrlichen möchte. Amen.